ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der vegetarische Spitzenkoch Stefan Henschel ist zu Gast. Oder ach, dieses Vegetarische, das klemme ich immer davor. Du bist Spitzenkoch, so.
Ja.
Und hast dich halt auf die vegetarische Küche konzentriert, hast aber auch gesagt, du isst Fleisch. Da gehen wir später noch drauf ein. Wenn ich jetzt sage, ich esse Fleisch, habe ich dann schon eine schlechte Basis für unser Gespräch oder ist es ideal?
Sagen wir mal
so, mein Essverhalten hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Genauso wie es bei dir wahrscheinlich auch der Fall ist. Was macht für dich die vegetarische Küche aus? Was ist da die große Faszination?
Also bei mir war es ja so, Jens, ich habe ganz früher viel mit eine ganz normale Ausbildung gemacht, 98 bis 2001, und habe da auch nach meiner Ausbildung viel auf dem Fleischposten gearbeitet. Mhm. Und ich habe meine Ausbildung in Ladbergen in einem kleinen Gasthaus gemacht, und es gab einfach viel vom Jäger, was bei uns abgeladen worden ist. Und wo ich nach Berlin gezogen bin, 2001, war bei meiner ersten Arbeitsstelle genau daneben auch ein Forstamt. Und ich habe eigentlich über Jahre viel Tier übers Brett gejagt, so muss ich mal sagen, und verarbeitet. Und irgendwann, 2007, hatte ich das Angebot für ein gemüse-vegetarisches Restaurant. Und da habe ich mich dann damit beschäftigt und fand es so spannend und interessant, wo ich gedacht habe, Mensch, na klar, eigentlich ist das so facettenreich, das Gemüse, genau wie Fleischteile. Und man beschäftigt sich aber zu wenig damit. Es gab auch zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so viel im
das
Supermarkt.
Das wollte ich mal sagen, da war auch noch nicht dieser vegetarische Hype so, ne?
Genau, also wo ich nach Berlin gezogen bin, da gab es 5 Gemüse im Supermarkt. Also da musste man sich erstmal reinfuchsen. Und das ist natürlich wesentlich mehr geworden. Aber die Vielfalt in der Gemüseküche, von der Struktur, von den Farben, von den Geschmäckern, von den Formen, die ist ja unglaublich. Und das ist mir dann erst viel später bewusst geworden. Weil beim Fleisch hast du im Prinzip eigentlich dieselben Teile immer. Du hast die Filets, die Innereien, die Muskelteile, die Sachen zum Schmoren. Und beim Gemüse, wenn man eigentlich mal das Feld betrachtet, da kann man richtig viel Kreativität haben und sich austoben.
Und ich weiß, jetzt werden sich die Ersten schon melden und sagen, oh, Fleisch ist doch sehr vielfältig auch im Geschmack. Ist es denn auch so, dass du dann, wenn du auf Fleisch verzichtest, auch auf Fleischersatz, also es gibt ja mittlerweile ganz viele Dinge, die aussehen wie Fleisch, die so ähnlich schmecken sollen wie Fleisch, die finden bei dir aber auch nicht statt?
Genau, also ich sage nicht, dass das, ich für mich findet das nicht statt, weil ich sage nicht, dass das nicht, dass es schlecht ist oder sowas. Und ich verstehe auch der Gedanke dahinter, weil viele essen ja Fleisch, also Vegetarier essen ja Fleisch nicht, weil es nicht schmeckt, sondern aus ethischen Gründen. Mhm. Und die möchten vielleicht auch mal am Weihnachten eine Roulade oder irgendwas vom Geschmack haben, aber möchten halt das Tier nicht auf dem Teller haben. Und da finde ich die Ersatzprodukte gut. Allerdings sind viele Ersatzprodukte auch ultra hoch prozessiert, und das ist dann auch nicht mehr gut, wenn es so mit vielen Zusatzstoffen verarbeitet ist. Und da kann man sich einfach dem Gemüse widmen und das genauso bearbeiten. Im Prinzip, so habe ich das dann gemacht, so habe ich angefangen, das Gemüse genauso zu bearbeiten wie Fleisch. Das heißt, zu grillen, zu schmoren, zu beizen, einfach auch intensiv zu würzen. Also ganz zum Anfang, wo ich 2007 das Gemüse-Vegetarische Restaurant aufgemacht habe, damals habe ich mir natürlich überlegt, was machen wir denn hier auf die Karte, damit die Gäste auch zufrieden nach Hause gehen. Und wir haben ja bewusst darauf verzichtet, in einem Restaurant ohne Pasta, ohne Reis und ohne Tofu zu kochen.
Ja.
Weil wir gesagt haben, 2007, wenn du als Vegetarier essen gegangen bist, bist du entweder zum Italiener gegangen, hast Pasta mit Gemüse bekommen, beim Asiaten Reis mit Gemüse, oder in einem normalen Restaurant die Beilagen als doppelte Portion. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns wirklich auf das Gemüse als Star machen. Und es war damals, 2007, war das relativ neu, dachten wir. Das kommt natürlich alles in Wellen. Wenn man aber zurückguckt, gibt es vegetarische Restaurants bis in Anfang des 19. Jahrhunderts ja schon zurück. Und das älteste steht ja in Zürich, schon seit 120 Jahren.
Ah, okay. Mhm. Aber auf Tofu zu verzichten, Tofu ist für mich so typisch.
Ja, man muss auch dazu sagen, der Tofu ist aber besser geworden jetzt. Ganz am Anfang 2007, wo ich nach Tofu-Produkten umgeguckt habe, das hat alles wie Gummi geschmeckt teilweise. Und Ersatzprodukte waren, heutzutage ist es auch so, dass die Ersatzprodukte teilweise täuschend echt sind. Also sowas wie Chicken Nuggets oder also Hühnernuggets. Ja. Ne, manchmal isst man ja die vegan oder die Ersatzprodukte.
Und
weiß es nicht mehr, weil die so manchmal schon zu intensiv ist. Oder ein bestes, gutes Beispiel ist auch so Fischersatzprodukte. Fischersatzprodukte stinken ja immer eigentlich nach Fisch, was gar nicht so ist wie das Originalprodukt, wo ich mir denke, was ist denn das? Und wiederum wie gesagt, diese Produkte sind besser geworden. Das hat alles auch seine Berechtigung. Ich will da gar nichts Schlechtes dagegen sagen. Ich will aber den Menschen zeigen, wie viel Spaß Gemüse machen kann und wie gesund Gemüse und wie lecker das zubereitet sein werden kann.
Was ist denn so deine tiefste vegetarische Erfahrung? Also das klang jetzt gerade eher so analytisch. Du hast dich dann versucht, mit der vegetarischen Küche auseinanderzusetzen. Aber hast du irgendwie so einen allerersten vegetarischen Geschmack auf der Zunge, der immer wieder nochmal hervorkommt?
Na, kann man so nicht sagen, weil man darüber spricht auch nochmal, wenn man sagt, die vegetarische Küche. Früher hat man ja gar nicht gesagt, vegetarische Küche. Zum Beispiel in Sachsen bei uns, wir haben Kartoffeln und Quark gegessen. Hier gibt es zum Beispiel die Maultasche, ne, die wir zwar immer mit Fleisch machen, aber es gibt auch die Spinatmaultasche. Und da steht ja nicht davor, die vegetarische Spinatmaultasche, sondern es ist die Spinatmaultasche einfach. Und man hat dann später angefangen, einfach immer das davor zu setzen. Der typische Geschmack für mich beim Vegetarischen ist eigentlich... den habe ich mir sozusagen erarbeitet und ist entstanden über meine Erfahrung hinweg. Und ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Sojasoßen, viel mit intensiven Geschmäckern, mit vielen Gewürzen. Ich sage immer, im Winter mache ich eine Gewürzküche und im Sommer eine Kräuterküche.
Okay. Mhm.
Und da versuche ich, was es halt wichtig ist bei einer Gemüseküche, die soll nicht langweilig sein. Weil irgendwann, beim Fleisch hat man ein gutes Kaugefühl und ein gutes Bissgefühl. Das wird beim Gemüse oftmals langweilig. Und da kann man natürlich mit verschiedenen Konsistenzen arbeiten, aber natürlich mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, die einfach da mit Currys zum Beispiel. Gerade deswegen sind ja so wie asiatische Küchen, wie indische Küchen, sind ja bei der vegetarischen Küche so weit vorne, weil die einfach so geschmacksintensiv sind.
Ich erinnere mich nur, das ist jetzt ein gutes Jahr her für mich, Anfang letzten Jahres, eine Bekannte aus Österreich, der Klassiker, kann unfassbar gute Schnitzel machen, hat dann allerdings auch parallel einen Sellerieschnitzel gemacht. Und ich fand das unglaublich, weil ich das noch nicht so gegessen hatte und bei mir so einen aus der Kindheit irgendwas, einen Gemüsegeschmack, den ich nicht mehr rauskriege, ist ehrlich gesagt alleine die rote Beete, die dann aber so klassisch im Glas eingelegt war, die es zu Königsberger Klopsen gab. So. Mhm. Also davon lebt man ja auch. Gibt's da irgendwas bei dir so?
Wie du sagst, die Erinnerung zum Beispiel an der roten Beete ist aber auch sowas, ne? Die kommt halt aus dem Glas, die ist so eingelegt, schmeckt so leicht süß, säuerlich. Ich verarbeite die rote Beete gerne ein bisschen anders und versuche denen deswegen ein bisschen erdiger das Grundprodukt wieder rauszukitzeln. Das heißt, ich tue die rote Beete einfach mit Salz im Ofen garen und da würde ich richtig intensiv.
SWR1 Leute Gast Stefan Henschel kocht vegetarisch, ist aber kein Vegetarier. Hast du eben schon angerissen. Jetzt ist für einige Menschen vielleicht so vegetarisches Essen schon fast eine Glaubensfrage. Wirkst du dann für einige vielleicht auch als vegetarischer Koch, der Fleisch isst, unglaubwürdig?
Das müssen die anderen beantworten. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich versuche wirklich, das Gemüse in den Vordergrund zu rücken. Und deswegen, bei mir steht ja nicht vegetarische Küche als Überschrift oder im Restaurant, sondern wenn darüber jemand urteilt und sagt, nur weil der Fleisch isst, hat er nicht die Legitimation, sich als Gemüsegott, nein, als Gemüsekoch, würde ich schon mal so bezeichnen, kann er sich nicht so betiteln. Das müssen andere entscheiden. Und sowieso die Presse oder die Leute, die schreiben ja, was sie wollen. Ich will einfach geiles Gemüse kochen, was Spaß macht und was dir einfach den Zugang zur vegetarischen Küche leichter macht. Und das schaffe ich oftmals mit gutem Geschmack. Und man muss auch dazu sagen, in unserer Gesellschaft gibt es ja keinen Grund mehr, so viel Fleisch zu essen wie früher. Und da braucht man eine gute Alternative und eine geschmackvolle Alternative. Ich meine, früher meinem Großvater, da gab es jeden Tag ein Stück Fleisch. Wurst stand immer auf dem Tisch. Und auch bei Fleischessern oder bei Fleischessern, wo immer, ist eigentlich heutzutage die Gemüsevielfalt auch auf dem Teller größer geworden. Mhm. Ne? Und auch es ist nicht immer Wurst da, weil natürlich sich das Berufsleben auch verändert hat. Ne? Man muss nicht mehr so, sind ja nicht alle Bauarbeiter, viele haben Bürojobs, andere.
Sich den Ranzen vollpacken und nach der Mittagspause geht eigentlich nichts mehr.
Genau.
Ja.
Man tut sich auf jeden Fall heutzutage bewusster und gesünder erlernen. Das schließt sich auch nicht aus, dass zum Beispiel, also 2007, wo ich angefangen habe, Gemüse zu kochen und wo wir dann das vegetarische Restaurant in Berlin eröffnet haben, da war das unheimlich schwer, wenn vier Mann essen gegangen sind und es waren zwei Vegetarier, haben sich die Fleischesser immer durchgesetzt. Mhm. Heutzutage ist es anders. Heute gehen die Fleischesser auch mit ins vegetarische Restaurant und es schließt sich auch nicht aus, dass die Fleischesser uns mal anschauen, was im Gemüserestaurant geht, aber am nächsten Tag wieder ins Fleischrestaurant gehen.
Du hast gesagt, als du angefangen hast, hast du gerade mal 5 Gemüsesorten, die du finden konntest, und mittlerweile hast du eine totale Vielfalt. Wie hat sich das tatsächlich über die Jahrzehnte deutschlandweit verändert? Also da gehört ja alles dazu, das Angebot, die Akzeptanz.
Also ich muss ja auch, bei mir ist es so, ich bin ja 2001 nach Berlin gegangen. Das war zu dem Zeitpunkt wirklich nur wenig Gemüse. Auf dem Markt hat man schon mehr gefunden. Das ist unheimlich viel geworden. Natürlich, wir haben viele asiatische Supermärkte, wir haben viele arabische Straßenmärkte, wo man Gemüse finden kann. Das hat natürlich viel dazu beigetragen, dass wir eine große Auswahl hatten. Und das macht natürlich viel mehr Spaß. Wenn ich zu meinen Eltern manchmal nach Sachsen fahre und da in die Supermärkte gucke, zu dem Zeitpunkt war das natürlich bei weitem noch nicht so ein Spektrum, was alleine Sojasoßen oder sowas gab es ja nicht, die Vielfalt der asiatischen Küche zu finden. Das ist dann immer mehr gekommen, und dann hat man natürlich auch angefangen, wo ich mich dann mit der Gemüseküche beschäftigt habe, mich mit Bauern zu unterhalten und zu fragen, ob die für uns anbauen können. Und dann findet man natürlich wieder alte Tomatensorten, es wird wieder geschaut, was früher angebaut worden ist, um einfach eine Vielfalt und Geschmack auf den Teller zu bringen.
Dein Lieblingsessen ist eins mit oder ohne Fleisch?
Eigentlich ist es ohne Fleisch mittlerweile. Früher wäre das unverzichtbar gewesen, aber ich esse unheimlich gerne wirklich auch simple Sachen. Eierreis zum Beispiel mit Gemüse, das esse ich sehr gerne. Bin ein Suppenkasper. Ich mache mir immer jeden Morgen eigentlich, anstatt ein Brot, mache ich mir eine Suppe, weil das immer relativ schnell geht. Und zwar stehe ich da auf, schneide mir eine Zwiebel runter, eine halbe Kohlrabi, schwitze die ein bisschen mit Butter an, mache wirklich nur ein bisschen Wasser, fertige Gemüsebrühe drauf.
Das ist dein Frühstück?
Ja, gebe ein bisschen Milch dazu, gehe dann duschen, lass das auf kleiner Flamme kochen, gehe dann duschen, komm wieder, püriere das einmal mit einem Stab durch und dann trinke ich die so nebenbei als Tasse. Das ist so mein, ich bin gar nicht so ein Brötchenesser und Kaffeetrinker, sondern das reicht mir schon, dass ich ein bisschen was Warmes, Kleines im Magen habe. Weil zu meiner Zeit, wo ich wirklich noch im Restaurant gestanden habe, jeden Tag, da habe ich eigentlich mehrmals am Tag gegessen. Und mittlerweile merke ich das aber so, weil ich natürlich auch andere Power brauchte. Wenn ich jetzt aber am Computer sitze, macht mich das müde, wenn ich dann gleich früh so viel esse. Und deswegen brauche ich da was Leichteres.
Was mit Pommes und Mayo?
Ja, Pommes und Mayo ist natürlich mein absoluter Favorit, weil ich, habe ich auch schon mal geschrieben oder wurde schon mal interviewt, ich habe das zum allerersten Mal mit 12 Jahren gegessen. Ja. Und es hat mich einfach weggeblasen. Weil ich komme aus dem Osten und meine Eltern sind mit mir nie zum Imbiss gegangen, weil wir hatten eigentlich zu wenig Geld, meine Eltern haben immer gesagt, wir essen zu Hause und wir sind ein, zweimal im Jahr zum Geburtstag irgendwo in eine Gaststätte gegangen, aber wir haben nicht einfach so beim Imbiss gegessen. Das kam überhaupt nicht in Frage. Und ich werde es nie vergessen, wo ich mit 12 Jahren oder mit 11 Jahren in Mönchengladbach war. Zum allerersten Mal nach der Wende sozusagen in einer westdeutschen Stadt. Und wir waren damals mit so einem Fußballverein am Zocken und sind danach mit der ganzen Mannschaft Pommes essen gegangen. Und das hat mich einfach weggeknallt. Und Pommes Mayo, das ist mein Laster.
Etwas mit Pflanzen wollte SWR1-Leute-Gast Stefan Henschel machen, weil die Mama Floristin war. Danach hast du ein Praktikum als Installateur auf dem Bau hingelegt.
Richtig.
Und jetzt bist du vegetarischer Koch. Das ging so knapp daneben oder im ziemlichen Zickzack?
Nein, das war genau so. Aber du hast richtig gesagt, damals gab es bei uns in der Schule ein berufsvorbereitendes Praktikum.
Das war das zweite dann, ne? Wahrscheinlich.
Genau, das erste war halt als Gaswasserinstallateur im Februar. Und dann habe ich mittags meine vorgeschmierte Stulle gegessen im kalten Haus ohne Heizung und das Jahr darauf das in der Hotelküche gemacht. Und da war die Entscheidung dann relativ schnell klar. In der Hotelküche war es warm, ich hatte Essen zur Verfügung. Okay, das ist der Weg.
Gut, aber das ist ja dann trotzdem noch ein langer Weg. Aber natürlich hast du vollkommen recht, ich hatte das zweite Schülerpraktikum bewusst erstmal ausgelassen im Hotel. Was hat dich so angefixt? Also was war's?
Ich komme aus einer Zeit, da gab es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit 1998. Ich war bei fast 25% in Sachsen und ich hatte mich damals im Taschenbergpalais in einem Hotel beworben. Und die hat mir eigentlich eine Absage erteilt, weil ich 16 war. Und die haben nur Leute gesucht ab 18 wegen den Arbeitszeiten. Und ich hatte das Glück, dass ich dann nach Leitbergen gegangen bin. Das war zwischen Münster und Osnabrück. Und damals hatte der Hoteldirektor von Taschenbergpalais hatte sich da selbstständig gemacht. Und da hat 8 Leute aus dem Taschenbergpalais mitgenommen. Und weil ich auch aus Sachsen kam, hat er gesagt, nehme ich noch einen Sachsen mit rüber und bin dann 98 nach Münster gegangen und hat dann meine Ausbildung da genossen. Und ich hatte das Glück noch einen Vorteil, dass wir auch einen Garten hatten, wie ich vorhin erwähnt schon, mit dem Forstamt zusammengearbeitet und habe da wirklich eine produktbezogene Küche gelernt. Also wirklich alles vom Grund auf. Wir haben selber Kräuter geerntet, wir haben Tiere verarbeitet, Wurst gemacht und ich habe noch die Grundbasis der Küche gelernt. Rouladen wickeln und sowas, Kartoffelklöße formen, ordentliches Rotkraut ansetzen, auch über mehrere Tage einlegen, sowas. Und dann bin ich aber 2001 nach meiner Ausbildung nach Berlin gegangen, weil mich das da hingezogen hatte einfach. Ich bin ein Kind aus dem Osten, aus den 90er und da gab es damals im Osten immer nur links oder rechts oder Techno und ich war ganz klar Techno und bin mit der Bewegung dann einfach mitgegangen und mich hat das nach Berlin gezogen in die große Partystadt, ja. Und bin dann erstmal, hab dann, das konnte man ja gut vereinbaren, Gastronomie als Koch und dann immer abends nochmal ausgegangen, dann am nächsten Tag wieder kochen und so bin ich dann nach Berlin gekommen und habe dann das Nachtleben erstmal kennengelernt, habe dann meine Partnerin auch kennengelernt.
Aber das ist ja, Musik hat ja noch einen viel wichtigeren Grund bei dir, weil du nicht nur Musik konsumiert hast, sondern du hast halt auch richtig aufgelegt. Du warst als DJ auch unterwegs.
Genau, richtig. Also wir sind dann gekommen und es war halt einfach noch ein freies Feld in Berlin zu der Zeit und wir haben dann auch angefangen, Partys zu organisieren und ich hatte mir immer, die Partys waren noch relativ teuer zu gehen und das Billigste war dann selber aufzulegen und Freunde einzuladen und so habe ich angefangen, Platten zu spielen und 2007, wo ich angefangen in dem damaligen Cookies Club als Koch in dem Cookies-Restaurant sozusagen, ja, angefangen, hat sich natürlich die Chance auch ergeben, dass ich immer nach dem Kochen sozusagen von den Töpfen an die Plattenteller gegangen bin und habe dann nach ein paar Scheiben gedreht. Und es hat mir immer Spaß gemacht.
Und da muss man sagen, dass das Restaurant sich selbst nicht alleine finanzieren konnte, sondern es über den Club eher ging?
Genau, richtig. Also 2007 hatte ich mich da beworben und der Chef von dem Club hat zu mir gesagt, Stefan, okay, du kannst den Küchenchefposten haben. Ich war noch relativ jung, aber ich habe ihn dann ein paar Mal gesprochen. Ich war auch der 8. Mitarbeiter im Nachhinein dann aus meiner Heimatstadt. Also er kannte schon die Leute, die waren alle sehr arbeitswillig und loyal, ja, verlässlich. Und dann hat er gesagt, okay, Stefan, ich probiere das mal mit dir. Aber ich will dir gleich sagen, dadurch, dass ich schon 20 Jahre Vegetarier bin, möchte ich halt eine Küche haben ohne Pasta, ohne Tofu, ohne Reis. Und das war für mich erstmal völlig neu, habe damit gar nicht gerechnet und dann dachte ich mir so, was mache ich denn dann? Okay, dann mache ich halt Gemüse wie Fleisch, weil ich kann ja, das konnte ich halt. Ja. Und ich muss dazu sagen, das war eigentlich auch der bessere Weg, weil ich war vorher gar nicht, ich habe zwar mal beim Italiener gearbeitet, aber ich war gar nicht so pastaaffin, ich hatte jetzt nicht die große Reisküche. Und dann habe ich einfach mein Wissen, was ich natürlich von der Grundbasis hatte, habe ich dann voll aufs Gemüse gelegt.
Ja, aber dann ging es ja auch steil nach oben mit inklusive Stern, den du mit zu verantworten hast und dann bist du raus da.
Genau, dann habe ich erstmal 10 Jahre lang gekocht in dem Restaurant und natürlich, es wurde immer berühmter, die Küche wurde immer mehr nachgefragt. Wir hatten viele gute Gäste auch, die uns da unterstützt haben und nach 10 Jahren ist sozusagen der Michelin-Stern gekommen und das war dann halt ein Gamechanger nochmal. Also dann wirklich bin ich um die Welt, wurde aus der ganzen Welt gefragt, ob ich kommen kann, kochen kann, als Gastkoch eingeladen, wurde um Rat gefragt. Wir sind viele Köche, also ich habe ein großes internationales Köcheteam auch bei mir in der Firma gehabt, sind viele Köche aus der ganzen Welt zu mir gekommen und haben bei mir kochen wollen. Weil zu dem Zeitpunkt gab es weltweit nur 5 Restaurants, die vegetarisch gekocht haben.
Spitzenkoch Stefan Henschel ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Die Küche, war das eigentlich dein Plan A und Plan B gab es nicht?
Ja, kann man so sagen. Also ich wollte eigentlich Stuckateur werden, ja, aber das war zu dem Zeitpunkt, gab es ja so wenig Ausbildungsbetriebe.
Und es war auch zu kalt im Februar dann, ne?
Ja, aber es war zu kalt und ich muss ehrlich sagen, das hat sich dann so ergeben und ich habe dann in meiner Ausbildung die Liebe zum Beruf kennengelernt direkt. Also ich hatte wirklich Glück mit meiner Ausbildung. Leute, die sich wirklich gekümmert haben, wir haben alles zusammen gemacht und dadurch, dass wir auch zusammen da hingegangen sind mit dem Team, waren wir auch einfach eine Familie.
Jetzt hast du eben erzählt, du warst, ich glaube, über 10 Jahre Küchenchef.
Insgesamt 16 Jahre im Küchenchef, genau. Im Cookies Cream. 10 Jahre lang ohne Stern, dann die letzten 5, 6 Jahre mit Stern. Dann war die Pandemie nochmal dazwischen. Und dadurch haben wir unser Feld auch anders aufgestellt, weil die ersten 10 Jahre ging das wirklich nur, die Gastronomie auszubauen. Und dann durch den Stern bin ich natürlich weltweit angefragt worden und hatte das Glück, in Cannes beim Filmfestival zu spielen. zu kochen. Und hatte
das wäre der nächste Schritt, dann, zu spielen.
Zu kochen, hatte dann in London, im Serpentine waren wir in den Galerien eingeladen, haben da gekocht und wurde dann öfters mal als Gastkoch eingeladen und auch zu Küchenpartys, wo mehrere Köche eingeladen wurden. Das hat mir natürlich ein großes Fenster geöffnet, die ganze Sache. Dann gab es aber die Pandemie, dann ist das so ein bisschen weggebrochen und dann haben wir angefangen, Lieferservice zu machen und ich habe dann die ganze Gastronomie auch nochmal ein bisschen hinterfragt und habe mir gedacht, was will ich denn eigentlich? Will ich jetzt so nur auf den Stern und Weide gehen? Und ich wollte eigentlich viel mehr Gasterlebnis machen und den Leuten wirklich einen unvergesslichen Abend bereiten, weg vom nur vom Essen, und sondern wirklich ein komplettes mit Licht, mit Musik, ein dünner Spektakel eigentlich. Und so kam es dann dazu, dass ich mich auch mit Künstlern und mit Schauspielern getroffen habe und mittlerweile auch mit dem Ralf Schmerberg, der hier aus Stuttgart zum Beispiel kommt, verrückte Dinnerspektakel in Berlin organisieren.
Valhalla?
Valhalla ist da das Stichwort, genau. Das haben wir jetzt schon die Vegetarian Saga 6.
Was ist das genau? Das klingt ja wirklich mehr nach Erlebnis als artig am Tisch sitzen und nur essen.
Genau, wir haben so ist das auch. Wir haben das eigentlich angefangen in der Pandemie, wo man Abstand haben muss. Und dadurch, dass das eine Riesenhalle ist, haben wir da einfach immer so einen Essenswagen reingeschoben. Die Leute konnten sich das Essen nehmen und dann innerhalb von 20 Minuten gab es eine Performance, bevor der nächste Gang reingeschoben worden ist. Und daraus Aus dem Dinner haben wir dann gesagt, lass uns das ein bisschen jedes Jahr wiederholen und immer wieder mit neuen Schauspielern und neuen Musikern und mit einer neuen Installation machen. Und das Verrückteste, was wir eigentlich gemacht haben, das war letzten Sommer, das war das Gourmet Gamble. Was wir jetzt auch wieder diesen Sommer machen.
Das Gourmet, wird gezockt oder was?
Das ist, so kann man so sagen, wir verkaufen dann Tickets für einen gewissen Preis. Diesmal hat mir 256 Tickets verkauft und die Mathematik gibt es eigentlich vor, weil nach jedem Gang muss die Hälfte gehen. Also der nächste, wir haben mit 256 Gästen angefangen und gleich nach der ersten Runde mussten 128 Gäste gehen.
Die haben
sich
nicht qualifiziert für den zweiten Gang?
Genau, richtig.
Wirklich?
Das war durch ein Spiel- und Losverfahren. Das Ticket war aber relativ günstig. Wir haben das für 50 Euro verkauft.
Ja.
Und dafür war alles drin.
Ja gut, aber wenn ich nach dem ersten Gang
dann
gehe.
Hast du, genau, aber dann hast du natürlich, das ist aber die Demokratisierung der Gastronomie, die haben dafür für die anderen Gäste bezahlt.
Das
und der Vorteil ist, bei so einem Gourmet-Gambis, alle sind eigentlich Verlierer bis auf einen. Das ist schon mal wichtig.
Mhm.
Und das heißt, die Gäste, wir haben das 13 Uhr, haben wir die gesammelt, sind 14 Uhr, die haben mit, ging das los, die mussten sich erstmal einen Umschlag ziehen. Und dann haben wir gemeinschaftlich erstmal 20 Minuten gegessen, getrunken und in dem Umschlag waren rote und ein grüner Zettel und natürlich die Farbe, die gezogen worden ist, die durfte weitergehen, das war ein roter Zettel. Die durften in die andere Halle gehen, wo dann das nächste Spiel stattgefunden
hat. Der rote Zettel durfte weitergehen?
Genau.
Ah, okay.
Der wurde halt gezogen aus dem Umschlag heraus und die anderen durften aber bleiben und durften aufessen. Das heißt, die durften sich zumindest satt essen und alles austrinken.
Das
war nett noch, genau. Und wir hatten aber dann trotzdem, die durften das 20 Minuten noch aufessen, dann hatten wir ein Rausschmeißerteam, das hat die in eine Loser-Rehab gebracht, wo die draußen live zugucken konnten, was drinnen passiert. Weil teilweise haben die sich keine. Jedenfalls ging das von 128 auf 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 runter und der Gewinner hat 2000 Euro bekommen.
Und also nicht nur, dass der jeden Gang nehmen durfte, sondern,
Genau, und vor allen Dingen jeder Gang wurde von einem anderen Koch, von befreundeten Köchen von mir. Den ersten Gang habe ich noch selber gemacht, 256, wollte ich jetzt keinen Gastkoch antun, denn der zweite war 128. Und umso weiter wir gekommen sind, umso höher dekorierter waren auch die Köche. Also die letzten drei Gänge waren dann, der letzte Gang, der Gewinnergang war damals vom dem Fasil, Zwei-Sterne-Restaurant aus Berlin, von dem Thomas Yoshida, das Dessert. Nur für den Gewinner alleine, das war die Gewinnerin in dem Fall. Und wir haben das dann, es gab auch jetzt nicht nur Herzhaftessen, zum Beispiel der drittletzte, wo nur noch vier Leute da waren. Da war das Spiel übrigens Topfschlagen. Also wir haben zwei Töpfe steckt, zwei durften dann weiter. Die haben vorher noch ein schönes Kaffeekränzchen zu viert gehalten. Das war ein bisschen so gemacht wie bei Alice im Wunderland. Mhm. Wir haben dann ein schönes Meißner Porzellan serviert. Es gab einen Kuchen und die Sarah Clausen, die den Kuchen für uns gemacht hat, die hat es dann richtig präsentiert, mit den Leuten besprochen, am Kaffeetisch gesessen. Und jeder Gang wurde sozusagen anders mit einem anderen Spiel verbunden.
In einer Küche, in der mit Fleisch gearbeitet wird, ist der Umgangston ein anderer. Das sagt SWR1 Leutegast Stefan Henschel. Warum? Erklär mal bitte.
Das ist einfach so, glaube ich, weil das ein bisschen Blut martialischer
ist. Ja, wirklich?
Ja, und auch mit dem Messer, wenn man da so Fleisch durchschneidet, das ist anders, als wenn man jetzt mit filigranen Pflanzen arbeitet, wo man auch... Wenn man beim Fisch die Haut abzieht, oder das ist ja schon martialisch und brutal. Und dann beim Gemüse hat man immer auch anderen Geruch und andere Haptik. Und das macht es mir, finde ich, immer angenehm.
Was ist dir wichtig im Miteinander in deiner Küche?
Erstmal zuhören und das muss man immer auf Augenhöhe arbeiten. Ich frage auch meine Mitarbeiter nach den ihren Ideen oder was mir, als junger Mensch weiß man sowieso immer alles besser. Ich habe aber später gern gelernt abzugeben. Das hat mir auch geholfen, weil zum Anfang habe ich natürlich 16 Stunden in der Küche gestanden und irgendwann dachte ich mir, wenn das so weitergeht, dann werde ich nicht so alt, mache ich nicht lange. Und dann habe ich natürlich angefangen, junge Menschen auszubilden und war dann einfach auch interessiert daran, was die Leute wollen und was die möchten. Und zum Beispiel, wenn mir irgendwann jemand was gefragt hat, zum Anfang habe ich immer selber die Antwort gegeben, dann habe ich angefangen zuzuhören und habe die dann gefragt, was ist denn deine Antwort? Und eigentlich ist zu 80% die Antwort schon richtig. Vielleicht ist das Wording manchmal nicht das Richtige, das muss man dann nochmal lenken. Aber das hat mir viel geholfen, dass ich dann zugehört habe und das mal gespiegelt habe, was mit anderen Leuten los ist.
Aber das klingt so basisdemokratisch. Du bist schon Chef auch in der Küche.
Ja, das muss dann sein. Also, aber dafür kann man das in der Ansprache machen. Man muss jetzt nicht immer ad hoc rumschreien, sondern man macht vorher ein Meeting, man bringt die Leute zusammen. Und ich habe mir dann auch überlegt, warum ist da ein Fehler zum Beispiel passiert am Vorabend? Weil ich es zu schlecht ausgedrückt habe, weil ich nicht richtig ausgedrückt habe, was ich eigentlich möchte. Also habe ich dann angefangen, mich anstatt rumzuschreien, mir überlegt, wie ich das besser formulieren kann und wie ich besser mit den Leuten ins Gespräch komme. Und das hat mir eigentlich geholfen immer.
Also das heißt, du schreist in der Küche nicht rum?
Nee, das lag aber auch daran, weil es eine offene Küche war. Also ich kam auch gar nicht dazu.
Dann kommt es ganz schlecht.
Genau.
Was ist mit der Mischung Männer und Frauen in der Küche?
Ich mag immer mit Frauen zu arbeiten, weil die natürlich alleine auch schon die Sprache in der Küche ein bisschen mitbestimmen. Wenn du nur mit Männern arbeitest, hast du auch mal einen versauten Witz. Das ist alles ein bisschen ordinärer, gerade mit dem Fall. Und ich finde, die Frauen, die bringen da immer ein bisschen mehr Stil und Klasse in die Küche rein.
Das sind keine Vorurteile oder so Klischees, dass die Zoten geschmettert werden, wenn Jungs untereinander sind?
Ja, das ist wirklich so.
Okay, aber diesen ursprünglich harten Umgangston in der Küche, den gibt es eher seltener?
Den gibt es seltener. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo meine Küchenchefs das noch richtig gibt. Da war das gang und gäbe. Dann gab es aber die neue Generation, die jungen Wilden und sowas. Und da wurde das schon ein bisschen anders. Man hat dann drauf aufgepasst. Und man musste das auch machen, weil man sonst das Personal weggerannt ist. Aber es gibt immer noch den Choleriker und es gibt auch immer noch die Leute, die rumschreien und ihre Macht ausüben wollen, weil sie das vielleicht zu Hause nicht machen können.
Was ist mit Hightech-Gerätschaften? Nimmst du die mit in deine Arbeit rein oder bist du eher oldschool unterwegs?
Nein, ich bin offen für neue Techniken. Das ist schon wichtig. Aber ich mag auch wirklich am Feuer grillen, mit Gas kochen. Also es muss jetzt nicht immer die moderne Küche sein. Ich habe überall gekocht, in allen Lebenslagen, am Strand, auf dem Wasser, im Dschungel, auf dem Berg, in der Wüste. Und unter sämtlichen Begebenheiten. Und ich glaube, das ist auch, wenn du so kochen kannst, dann kannst du überall kochen. Aber es gibt, deswegen sage ich auch meinen Lehrlingen immer, das Wichtige ist zum Beispiel eine Roulade zu lernen, anstatt mit dem Schaum anzufangen und mit irgendwelchen konstruierten Gerichten, sondern nein, du musst die Basis haben, einen ordentlich gescheiten Kartoffelsalat, eine ordentliche Salatsauce und ein gut geschmortes Stück Fleisch. Das sind die Basissachen, die jeder Koch erstmal lernen sollte, bevor er sich austobt.
Also das heißt, da du keine feste Küche mehr hast, egal wo du hinkommst, dich kann eigentlich nichts mehr aus der Bahn werfen?
Nein, eigentlich nicht mehr. Ich bin jetzt 43, habe jetzt seit meinem 16. Lebensjahr koche ich und habe natürlich auch die Entwicklung miterleben dürfen von der Molekularküche, die ganzen Techniken, die man auch in der Küche heute anwenden kann, Sous-Vide-Gargeräte. Da hat sich ein großes Feld gemacht. Es war nie leichter, Koch zu lernen als heute. Ich habe damals noch alles in Büchern nachschlagen müssen, in alten Rezepten schauen müssen. Wenn du heute Sushi kochen möchtest, kannst du bei YouTube oder irgendwo einfach dich da richtig reinfuchsen und kriegst da schon nach einer Woche ein richtig gutes Ergebnis hin.
Und du hast trotzdem gerne noch einen Plattenspieler in der Küche, weil der beste Soßenspiegel entsteht auf dem Plattenspieler?
Genau, das kam natürlich, weil ich im Club die Küche hatte und ich wollte natürlich im Plattenspieler in meine Küche auch haben. Erstens mal, weil ich immer musikaffin bin, aber irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, den Teller drauf stellen, mit dem Pinsel da drauf malen, das sieht einfach schön aus.
Einmal im Jahr wäre SWR1 Leutegast Stefan Henschel gerne in Japan. Das wäre so die Idealvorstellung, alleine wegen des Essens.
Ja, das Essen und ich mag auch die heißen Quellen.
Ja.
Schön in dem heißen Wasser sitzen. Man kennt das von den Affen, die man in Nagano da in den japanischen Alpen so. So sehe ich mich manchmal.
Das heißt, du sitzt da neben den Affen und ja. machst dir einen schönen Tag?
Das ist mein Traum. Erstens mal, ich habe rote Haare, helle Haut und die Küche, die hat mich immer ein bisschen angegriffen und dann habe ich so leicht Neurodermitis gehabt und dann bin ich entweder mal in die Ostsee gefahren und ich habe dann gemerkt, wie schön und gut das mir tut, einfach auch für die Seele in die japanische Kultur einzutauchen und dann sich in so ein heißes Onsen-Hotel, also heißes Quellenhotel, einfach ein paar Tage reinzubegeben und sich verwöhnen zu lassen.
Okay, ist natürlich halt mittlerweile, wissen wir, nicht mehr ganz so einfach und vertretbar, die langen Flugreisen zu machen. Aber du bist auch gerne der Küche wegen da.
Ja, ich habe da viel gelernt. Die asiatische Küche ist unheimlich wichtig gewesen für mich, für die Gemüseküche, vegetarische Küche, weil ich viel mit Sojasoßen gearbeitet habe. Und auch Sojasoßen und mit den asiatischen Aromen. Und da bin ich natürlich gerne nach Japan eingetaucht. Aber generell, auch wie gesagt, meine Lebensgefährtin Consuelo, die ist ja halb Bolivianerin. Wir sind auch auf dem südamerikanischen Kontinent unterwegs gewesen. Ich beschäftige mich auch mit der afrikanischen Küche, weil das Spektrum ist so vielfältig und das ist das, was ich gerne aufsauge und was ich dann auf den Teller wiedergeben möchte.
Essen Sie in Bolivien nicht auch Meerschweinchen?
Essen ja auch Meerschweinchen, aber eher, also Peru habe ich auch schon gegessen.
Ja.
Muss nicht sein, aber das ist ja wie bei uns in Hasen, Kaninchen essen. Das gibt's ja auch. Ich habe damals in meinen Kinderjahren, ich weiß gar nicht, ob das habe ich gelesen, dass es jetzt auch wieder gibt. Wir haben auch Bisamratte, Nutria gegessen, ja.
Aha. Mhm. Da kenne ich nur, dass man da das Fell ganz gut verarbeiten kann. Aber gut, das ist eine andere Sache. Wenn du Dinge im Ausland kennenlernst, kulinarischer Art, fängst du dann an, das nachzukochen?
Nicht unbedingt nachzukochen, sondern mit dem Produkt erstmal im Kopf zu arbeiten.
Weil das ist eine Inspiration.
Genau, ist absolute Inspiration, weil 1:1 nachkochen kann man es auch nicht. Deswegen bin ich auch ein Freund davon, meine Rezepte freizugeben. Viele Köche, früher war das immer so, weil man natürlich nicht das Mittel hatte, wie YouTuber und Internet, sich auszustellen, da war das Wissen Macht. Deswegen haben viele Köche ihre Rezepte behalten. Mittlerweile ist das aber nicht mehr so, man tauscht sich da aus. Und ich gehe damit erstmal so eine Weile im Kopf und gucke dann eher, wie ich das bei mir in die Küche integrieren kann. Und auch zu den Rezepten, ich gehe da eigentlich offen mit meinen Rezepten um. Ich gebe die gerne auch raus. Man kann das, ich habe ja früher bei ARD-Buffet gekocht, schreibe für die Süddeutsche Zeitung. Da sind noch viele Rezepte von mir zu lesen für das kulinarische Quartett. Und auch wenn Leute mich fragen nach Rezepten, ich gebe die immer gerne weg, weil viele sagen dann, das kannst du ja nicht machen. Kopieren das nur nach. Ich finde das aber, das ist immer eine Hommage an mich, wenn ich das woanders sehe oder an uns. Ich habe zum Beispiel einen Parmesanknödel gefunden, den gibt es mittlerweile in mehreren deutschen Restaurants und den habe ich schon gesehen und dann weiß ich immer, sehr schön.
Aber steht doch dann wahrscheinlich nach Stefan Henschel.
Nee, ich muss auch nicht stehen. Ich bin da nicht so pedantisch, weil das ist so schon der Signature sowieso von uns, der Parmesanknödel.
Okay, und du bist aber nicht irgendwie, ich meine, es gibt Menschen, die können ein Eigenmittel hart kochen und sind aber schon bei Instagram und geben das Rezept raus. Das machst du jetzt nicht?
Ich war nie so bei Social Media bis jetzt so aktiv, weil ich einfach in Berlin wie so ein bunter Hund bekannt war und mich hat es einfach überlastet. Und das hat immer die Firma gemacht. Ich weiß, dass es unheimlich wichtig ist. Ist nicht so mein Weg. Aber wie gesagt, ich finde das alles in Ordnung. Ich finde alles im Rahmen, wenn die Leute glücklich sind und einfach Spaß am Kochen haben.
Ich habe mir extra was rausgeschrieben aus einem alten Interview oder aus einem früheren Interview von SWR1-Leutegast Stefan Henschel. Der Tofu aus der Hand älterer japanischen Frauen, der nach Kräutern, Wiese, Champignons und nach dem Meer schmeckt. Der hat dich irgendwie gepackt in Japan. Würde der gleiche Tofu hier bei uns genauso schmecken? Gibt ja sonst immer so Erfahrungen, wenn man irgendwo hinfährt, man hat einen super Wein getrunken, trinkt man den zu Hause, schmeckt der ganz anders.
Es ist wahrscheinlich, so wie du sagst, richtig. Man muss aber dazu sagen, dass der Tofu hier auch schon viel besser geworden ist. Also wie am Eingang schon erwähnt,
genau.
2007, wo ich das hat alles geschmeckt wie Knüppel auf dem Kopf und das war überhaupt nicht lecker. Mittlerweile haben wir gute Produzenten, gute Manufakturen. Das kommt aber auf das Produkt an, was sie verwenden, um den Tofu herzustellen. Und was du beschrieben hast, das Interview, das bezieht sich auf Kyoto in Nara und da sind die sowieso schon so essensverrückt. Und ich hatte das Glück, da wirklich so zwei alte Pärchen zu begegnen, in einem kleinen verschmitzten Laden, die wirklich nur ein Pluck Tofu in der Tischgröße zubereiten. Und wenn der verkauft ist, das machen die jeden Tag, dann ist der Laden zu. Und ich bin da auch durch Zufall noch vorbeigegangen, weil da geht eigentlich kein Tourist hin, sondern ich habe da nur gesehen, so ältere japanische Herrschaften und dachte mir, was nehmen die denn alle im Beutel mit? Und da habe ich zugeschlagen und das war einfach ein Erlebnis. Und da kommt dann natürlich so eine Erinnerung zustande.
Aber Essen hat ja auch ganz viel mit Gefühl zu tun. Also ich meine, das ist dann die Situation, dass man sich hinsetzt, so ein bisschen, sondern man lässt sich bewirten. Man hat nicht den ganzen Kladderadatsch zu Hause, dass man nachher noch den Spül machen muss. Das fängt ja schon im Kopf wahrscheinlich an.
Deswegen ist das rundherum für mich so wichtig auch. Also für mich sind auch die Kellner unheimlich wichtig. Es kann die ganze Sprache, wie der Gast in das Restaurant reinkommt, in welchem Umfeld er sich bewegt, wie die Stimmung ist vom Licht her, die Musik. Das ist nicht einfach nur Essen auf den Tisch stellen. Wie die Haptik der Stoffservietten sind, wie sich das Besteck in den Händen anfühlt. Das sind alles so eine kleine Entscheidung, die ein Essenserlebnis auf ein anderes Level bringen können.
Und unter Kollegen denken die, du hast eine Meise, oder?
Na, die erfolgreichen Kollegen denken genauso wie ich.
Okay. Oh, okay, alles klar. So unterscheidet man sich. Ja. Okay, aber also dass es natürlich eine Rolle spielt, das wissen wir auch, wenn ich in einem Laden sitze, wo Neonröhren an der Decke hängen, dann macht es weniger Spaß.
Genau, aber es ist ja auch wie, wenn man zu seinem Lieblingsitalien um die Ecke geht, die Herzlichkeit, die einem gegensteckt, ne? Das Interesse an der Person und nicht einfach nur das Interesse an der Kaufabwicklung.
So, jetzt hast du eben schon so ein bisschen angerissen, du einige Ecken der Welt gesehen hast. Gibt es so typische Geschmäcker für die eine oder andere Region?
Ja, also aber das fängt ja in Deutschland schon an. Wir haben ja hier schon einen großen Äquator, einen Geschmacksäquator.
Ich sage den auch, wir immer gerne vergessen.
Ja, ich sage, ich bin ja jetzt hier in Stuttgart im Süden so ein bisschen. Ich sage, in Deutschland gibt es den Kartoffel- und Pasta-Äquator.
Oben
wird natürlich in Nordrhein-Westfalen gibt es Reibekuchen, Sachsen, Kartoffeln und Quark. Alles im Norddeutschland geht es dann natürlich mit Kartoffelbrühe, Fisch weiter. Hier unten haben wir dann die Spätzle, die Pasta. München ist die nördlichste Stadt von Italien und das ist für mich, früher gab ich komme aus Ost-West-Verhältnissen noch, jetzt habe ich kulinarisch denke ich nur noch an Nord-Süd-Verhältnisse.
Okay, aber wenn du bist 81 geboren, in Sachsen, gibt es einen Geschmack nach Freiheit?
Ja, vielleicht nicht den Geschmack, sondern das Erlebnis meines Berufs, also ich habe das Glück, deswegen bin ich auch sehr dankbar und glücklich reisen zu können, weil meine Eltern natürlich das nicht machen können. Ich komme aus dem Tal der Ahnungslosen, also wir hatten auch keinen Westfernsehen. Ja, mein erstes Mal Westfernsehen war 91 oder wo bei uns zum ersten Mal die ganzen RTL Sat.1 und sowas angeschlossen sind. Und ich kann ja sagen, wir hatten ja noch 6 Tage Unterricht, die Schule. Samstag um 12 sind die Kinder nach Hause gerannt und die Stadt war leer, weil alle sich erstmal mit Trickfilmen für die eingedeckt haben für die nächsten Tage. Und ich schätze das sehr, dass ich die Freiheit habe zu reisen, was meine Eltern nicht so konnten. Können die natürlich mittlerweile, aber nicht in meinen jungen Jahren. Und das ist eigentlich der Geschmack der Freiheit für mich.
Okay, das ist also kein kulinarischer Geschmack, den du auf die Zunge hast, sondern da gehört ein bisschen mehr zu. Mhm. Ich weiß, dass die Privatfernsehsender, die hießen in meiner Familie auch gerne Schweinchenkino, weil es dann abends auch so Programme gab wie Tutti Frutti, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Mit Zeichentrickfilmen fing es an.
Genau, aber natürlich habe ich dann auch schnell schon das andere auch gesehen abends.
das ist wahr. Ich bleibe nochmal gerade beim Geschmack, weil was ist für dich der vollkommene Geschmack? Muss der jede Geschmacksrichtung dabei sein? Also wir haben was süß, sauer, bitter, salzig.
Ja, aber es kommt auch auf die Konsistenzen. Also nicht nur der Geschmack spielt, sondern auch das Mundgefühl. Ne? Immer was Knuspriges dabei haben, was Cremiges, was einen schönen Schmelz auf der Zunge hat. Und das kann den Geschmack dann nochmal wirklich auf eine andere Welle bringen oder auf ein anderes Level, weil du damit eine andere Assoziation dann hast. Ne? Und ich mag aber auch mit den verschiedenen Temperaturen zu arbeiten. Wenn man, das Wichtigste für mich, was ich meinen Köchen immer sage, ist immer mehr Säure, mehr Salz.
Okay, und dann darfst du mir eine Sache noch ganz kurz erklären, wenn es sich kurz erklären lässt. Umami.
Ja, Umami bedeutet einfach, ist sozusagen das Herzhafte, die Herzhaftigkeit. Umami, wir haben das in natürlichen Produkten wie Tomate zum Beispiel oder in Pilzen drin. Wenn die angebraten werden, hat man auch einen Umami-Geschmack. Extremer wird es bei Murcheln, Shiitake-Pilzen. Aber auch Käse ist Umami. Hartkäse wie Parmesan zum Beispiel, wenn man den nutzt, das pusht sozusagen immer ein Gericht nochmal nach vorne. Und das sind sozusagen die Geschmäcker. Also Umami kommt ja auch aus dem Japanischen und bedeutet einfach herzhaft.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit dem Spitzenkoch Stefan Henschel. Und du hattest in unserem Gespräch deine Morgensuppe, dein Frühstück angesprochen. Mhm. Und Simone aus Pforzheim hätte gerne das Rezept. Kannst du das so aus dem Handgelenk schütteln?
Ja, ganz einfach. Einen kleinen Topf nehmen, einen Löffel Butter reingeben, eine halbe Zwiebel kleinschneiden, dazugeben und dann das Gemüse seiner Wahl oder ihrer Wahl, und zwar eine Paprika, eine Kohlrabi und einen Lauch, Kartoffel geht, einfach auch eine Kartoffel zum Beispiel oder eine halbe Paprika nehmen, einfach in Streifen schneiden, mit dazugeben, anschwitzen leicht und dann mit ein bisschen 250 Milliliter Gemüsebrühe dazugeben, 250 Milliliter Milch, leicht köcheln lassen, zwischendurch duschen gehen, zurückkommen, Zauberstab rein, mixen und dann kann man schon genießen. Abschmecken mit Salz, Muskat, je nach Geschmack.
So, und du hattest auch schon erwähnt, dass Rezepte von dir regelmäßig etwa in der Süddeutschen auftauchen, in der Süddeutschen Zeitung. Stefanhenschel.de wäre dann...
Stefanhenschel.com.
.com, entschuldige.
Ist meine Internetseite, da sind auch die ganzen Links zur Süddeutschen Zeitung, da sind auch die Informationen zu den Kochbüchern, die ich schon mal geschrieben habe und die Kollaborationen, die ich sonst mache und natürlich die verrückten Dinnerspektakel, die werden da immer angekündigt.
Dass ich da demnächst auch der Erste sein kann von 256, der dann geht.
Ja, oder der Letzte, der das Geld mitnimmt.
Das ist richtig. Aber genau, der Hinweis für die Kochbücher, der ist noch wichtig für Daniela aus Ludwigsburg. Die bescheinigt uns eine schöne Sendung. Deine Jugend, schreibt sie, damit meint sie deine, erinnert mich sehr an meine eigene in Sachsen und hatte nach den Kochbüchern gefragt. Das ist dann hier mit beantwortet. So, dann gibt es von Hans Rapp aus Metzingen eine Frage. Warum die Vegetarier oder Veganer nicht eigene Namen für Produkte erfinden können. Es nervt ihn nämlich, wenn er immer hört, Fleisch aus Pflanzen, vegetarische Wurst. Bei der Milch wurde das mittlerweile geregelt, sagt er, es ist keine Milch aus Pflanzen, sondern es gibt Mantelmilch.
Das verstehe ich. Ich habe aber auch nicht die Antwort für alles, aber der Markt wird es hergeben. Und man sieht ja jetzt schon, dass es pfiffige neue Produkte gibt und wie bei der Milch schon angekündigt, viele Sachen ja auch nicht mehr so genannt werden dürfen. Und von daher, ich denke mal, der Markt wird das regulieren.
Genau, aber ich glaube, es geht dann wahrscheinlich auch um Produkte, die dann halt auch fleischähnlich aussehen. Ja. Also wo ich mich auch mal frage, warum muss das sein? Aber gut, so ist es dann halt. Melanie hat geschrieben, danke für die Sendung, sagt sie. Meine Erfahrung, gutes Gemüse hat einen so guten Eigengeschmack, da muss man gar nicht mehr viel würzen. Arbeitest du mit weniger Gewürzen, weil du mit Gemüse arbeitest?
So sieht's aus. Es ist, umso besser das Produkt ist, umso weniger muss man damit machen. Das merkt man ja schon. Eine frisch geerntete Tomate im Sommer zur Hochsaison schmeckt einfach hervorragend. Ist ja gar nicht vergleichbar mit der Supermarkt-Tomate jetzt. Jetzt muss man natürlich da ordentlich Material rangeben.
Lenker Wagner aus Stutensee hat geschrieben, ich höre begeistert den Kochkünsten zu und bin gerne mit dabei, aber unsere Kinder, sagt sie, sind seit einiger Zeit auf dem nächsten Level angekommen. Die Milchprodukte, die aus der Milchindustrie kommen, machen uns allen Sorgen. Es sollten keine Kälber mehr aus der Mutterstube entnommen werden. Wir möchten die Herden zusammenstehend auf der Weide lassen. Ist das der nächste Schritt, auf den geachtet werden muss?
Ja, das ist dann auch wieder die Generation, die damit noch mehr umgehen wird, die nächste Generation. Wir werden da immer mehr sensibilisiert dazu und vor allen Dingen die Bilder erscheinen ja immer mehr in den Köpfen. Das war ja früher nicht so und ich glaube, das wird dazu führen, dass wer es möchte, kann sich da bewusst entscheiden für ein besseres Tierwohl.
Tierwohl, da geht's auch bei Anita drum. Guten Morgen, super, dass hier mal ein Fachmann erzählt. Damit bist, denke ich mal, du gemeint, was alles mit Gemüse gemacht werden kann. Lebe seit den 1980ern aus Tierschutzgründen vegetarisch und mittlerweile fast vegan. Der Geruchssinn und der Geschmackssinn entwickeln sich unglaublich, was ja nicht immer ein Vorteil ist, sagt sie. Merkst du das selber, dass du besser schmeckst, intensiver riechst?
Ja, und na, vor allen Dingen, man riecht selber besser auch. Also darum geht's vielleicht auch. Okay. Also wenn man natürlich abends einen Burger und alles vom Barbecue-Grill ist, man riecht selber besser. Aber es ist auch so, ich kenne viele, die ihre Ernährung erst im hohen Alter umgestellt haben und denen geht's eigentlich besser. Weil die ganzen Wehwehchen, die Krankheiten, die schon aufgetreten sind, die Entzündung, die gehen zurück mit einer gesünderen, bewussteren Ernährung. Und jeder, der sich im Alter besser fühlen will, sollte sich ein bisschen gesünder und ein bisschen mehr mit Gemüse ernähren.
Das sagt Stefan Henschel, der trotzdem gerne auch nochmal zwischendurch Fleisch isst, aber wie du genau sagst, viel bewusster und viel weniger. Heiko schreibt, hallo ans Team und an den Gast, toller Dialekt, das geht an dich definitiv. Und was für ein spannender und sympathischer Gast, bin ganz Ohr, das schreibt Ute. So, wir müssen dich nämlich jetzt auch entlassen, wir haben kurz vor 12, weil eigentlich deine Schicht auch gleich beginnt. Sag nochmal, was du in den nächsten Tagen machst.
Ich bin jetzt zu Gast hier in der Zirbelstube in Stuttgart, im Schlossgarten und ich komme mit dem Technik Berlin mit Christoph Selig und mit meinem ganzen Team und wir machen hier einen Rahmen-Pop-Up, was schon ausgebucht ist leider, was ich nicht erwartet hätte hier. Wir sind jetzt 3 Tage hier, aber für alle, die uns dieses Mal nicht treffen, ich komme auf jeden Fall wieder in der Kalenderwoche 11 im März und wir werden wahrscheinlich dann das Rahmen-Pop-Up noch einen Tag verlängern, vom 13. bis zum 16. März, auch in der Zirbelstube.
So, den Raum habe ich dir auch noch gegeben. Danke, dass du da warst. Danke, dass du uns mit in deine Welt genommen hast. Stefan Henschel in SWR1 Leute. Schönen Tag noch.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.